entfielen plötzlich Schüsse. Noch ist die Lage unübersichtlich, aber fest steht, es gibt viele Tote und Verletzte. Die Nachrichten jetzt dazu mit Birgit Röhricht.
Bei einem Amoklauf an einer Schule in Graz sind 9 Menschen getötet worden. Das hat die Bürgermeisterin der österreichischen Stadt bestätigt. Bei den Toten soll es sich um 7 Schülerinnen und Schüler, eine Lehrkraft sowie den Todesschützen handeln. Es gibt Spekulationen, der Täter habe sich als Mobbingopfer gesehen. Der österreichische Rundfunk berichtet auch von mehreren Schwerverletzten. Darunter sind sowohl Schülerinnen und Schüler als auch Lehrkräfte. Der Großeinsatz scheint inzwischen beendet. Es bestehe keine weitere Gefahr, teilte die Polizei mit. In Berlin ist am Vormittag der neue Verfassungsschutzbericht vorgestellt worden. Bundesinnenminister Dobrindt warnte dabei vor Angriffen auf die Demokratie. Aus dem Hauptstadtstudio Philipp Eckstein.
Für Bundesinnenminister Dobrindt ist klar, der Verfassungsschutz ist ein Frühwarnsystem und ein Schutzwall für die freiheitlich-demokratische Grundordnung in Deutschland. Fast täglich gäbe es Angriffe darauf, so der CSU-Politiker. Schwerpunkte des diesjährigen Berichts: Spionage, Sabotage, Desinformation. Im Fokus vor allem Russland und der Einsatz von Kriminellen, die für einzelne Straftaten im Netz angeworben werden. Aktiv in Deutschland ist auch der chinesische Geheimdienst, der unter anderem Industriespionage betreibt. Ein weiterer Schwerpunkt: Extremismus. So geht der Verfassungsschutz von rund 38.000 Linksextremisten aus und rund 28.000 Islamisten. Einen besonders deutlichen Anstieg hat es bei den Rechtsextremisten gegeben, auf jetzt rund 50.000, davon rund ein Drittel gewaltbereit.
Berlin soll der zentrale Anlaufort der deutschen Computerspielebranche werden. Heute haben der regierende Bürgermeister Wegner und Wirtschaftssenatorin Giffey den künftigen Standort des sogenannten House of Games bekannt gegeben, das Quartier Lux nahe der Warschauer Straße. Angela Ulrich, RBB 24 Landespolitik.
Beide regierende Bürgermeister und Wirtschaftssenatoren machten deutlich, dass sie das Projekt für deutschlandweit einzigartig halten. Giffey sprach von einer Investition in die Zukunft, denn die Gaming-Branche wachse enorm und das käme auch der Berliner Wirtschaft insgesamt zugute. Der Berliner Senat fördert das Projekt mit 4,6 Millionen Euro. Auf 15.000 Quadratmetern sollen ab dem Frühjahr 26 nahe der Warschauer Straße zahlreiche Unternehmen und Start-ups aus der Games-Branche arbeiten. Bereits bekannt ist, dass der französische Spieleentwickler Ubisoft im House of Games Büros beziehen wird.
Die israelische Marine hat den Hafen der jemenitischen Stadt Hodeida am Roten Meer angegriffen. Wie die israelische Armee mitteilte, waren an den Angriffen gegen die Houthi-Rebellen zum ersten Mal Raketenschiffe der Marine beteiligt. Zuvor war der Jemen aufgerufen worden, mehrere Häfen des Landes zu evakuieren. Israel wirft den Houthi vor, die Häfen für Waffentransporte zu nutzen. Die Houthi-Rebellen beschießen Israel regelmäßig mit Raketen und Drohnen. Außerdem greifen sie regelmäßig Handelsschiffe am wichtigen Zugang zum Suezkanal an. Nach eigenen Angaben wollen sie damit die palästinensische Terrororganisation Hamas im Gazakrieg unterstützen. Im vergangenen Jahr sind mehr Menschen in Deutschland eingebürgert worden als jemals zuvor. Wie das Statistische Bundesamt mitteilt, haben knapp 292.000 Ausländer einen deutschen Pass bekommen. Das sind rund 92.000 mehr als im Jahr davor. Die größte Gruppe der neuen Staatsbürger kommt den Angaben zufolge aus Syrien. Die Zahlen seien auch deswegen so stark gestiegen, weil das Staatsangehörigkeitsrecht im Juni 2024 reformiert wurde, hieß es. Seitdem ist eine Einbürgerung nach 5 Jahren möglich und bei besonderen Integrationsleistungen nach 3 Jahren. Diese Regelung will die neue Bundesregierung aus Union und SPD allerdings wieder abschaffen. Christine Joachim wird neue Moderatorin bei RBB 24 Brandenburg aktuell. Am 12. Juli präsentiert sie zum ersten Mal das Nachrichtenmagazin aus Potsdam im RBB-Fernsehen. Derzeit leitet die 44-Jährige noch das ARD-Studio in Warschau und ist als Korrespondentin für Polen zuständig. Davor berichtete sie unter anderem für Tagesschau und Tagesthemen über Themen aus Berlin und Brandenburg. Und das waren die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter am Nachmittag meist dicht bewölkt, gebietsweise Schauer. Aktuell haben wir in Berlin Buch 17, Kreuzberg 18, Perleberg 15, Senftenberg 20 Grad. Morgen erst bewölkt, aber es bleibt meist trocken. Später dann ein Wechsel aus Sonne und Wolken, 18 bis 21 Grad. Die Zeit 13.05 Uhr.
RBB 24 Inforadio. Jetzt im Studio für Sie, Bernhard Kemp. Schön, dass Sie mit dabei sind. Heute Vormittag wurde der neue Verfassungsschutzbericht vorgestellt. Ja, und der gibt großen Grund zur Sorge, denn die Zahlen zeigen, Extremismus und die Gewaltbereitschaft in Deutschland nehmen zu. Und das in vielen Bereichen, etwa beim Islamismus und auch beim Antisemitismus. Und auch das ist immer wieder ein Thema. Vor allem junge Menschen sind es, die sich im Netz radikalisieren. Sprechen wir drüber mit unserem Hauptstadtkorrespondenten Oliver Neuroth, der ist jetzt zugeschaltet. Herr Neuroth, schauen wir doch zunächst mal auf die Zahlen im Vergleich zum letzten Jahr 2024. Wie hoch ist denn der Anstieg?
Also die Behörden haben im vergangenen Jahr rund 84.000 politisch motivierte Straftaten erfasst. Das sind gut 40% mehr als im Jahr 2023. Das hat zum einen zu tun mit der Lage in Nahost. Es gab deutlich mehr Straftaten mit antisemitischem Hintergrund. Wir erinnern uns an die vielen Demonstrationen, gerade hier in Berlin, pro-palästinensische Kundgebungen. Zum anderen der Ukraine-Krieg, der sich mit Straftaten gerade im Cyber-, im Spionagebereich auch bei uns zeigt weiterhin. Und dann war 2024 ein Wahljahr. Es war ein Jahr mit vielen Landtagswahlen, die Bundestagswahl. Die Vorgezogene hat dann später noch ihre Schatten vorausgeworfen. Und Wahlen sind klassische Ereignisse, um die herum es quasi ja vermehrt Straftaten mit politischem Hintergrund gibt. Das ist sozusagen normal aus Sicht der Ermittlungsbehörden.
Straftaten sind gestiegen. Welcher Bereich ist denn davon besonders betroffen?
Ja, dem Verfassungsschutz macht vor allem die rechtsextreme Szene Sorgen. Innenminister Dobrindt hat heute gesagt, der Rechtsextremismus ist die größte Gefahr für die Demokratie. Die Zahl der Rechtsextremen ist laut Verfassungsschutz deutlich gestiegen in Deutschland auf gut 50.000 Menschen. Der Innenminister hatte heute in der Pressekonferenz eine Grafik hochgehalten mit mehreren Balken, wo man die zurückliegenden 10 Jahre sah und einen deutlichen Anstieg der Zahl der Rechtsextremen in Deutschland von Jahr zu Jahr jetzt eben auf einen Höchststand. Und Dobrindt nennt das einen dramatischen Befund. Es sind im vergangenen Jahr 38.000 Straftaten mit rechtsextremem Hintergrund erfasst worden. Aber, das stellt der Minister auch klar, der Linksextremismus spielt auch weiterhin eine große Rolle. Der Verfassungsschutz spricht von 38.000 Linksextremen in Deutschland.
Eben fiel bei Ihnen schon das Stichwort Spionage und Cyberattacken. Wie sieht's denn hier aus mit Blick auf Russland und auf China? Wo haben denn die Aktionen in diesem Bereich zugenommen?
Beide Länder, Russland und China, sehr wichtige Akteure und Akteure, auf die man vom Verfassungsschutz sehr kritisch blickt. Minister Dobrindt hat einen besonderen Punkt da hervorgehoben, und zwar mit Blick auf den Ukraine-Krieg die Rolle Russlands. Und zwar wirbt Russland immer mehr ungeschulte Einzeltäter an, sogenannte Low-Level-Agenten, so nennt Dobrindt diese Menschen. Er spricht auch von Wegwerfagenten im Sinne von, das sind Menschen, die ein bisschen spionieren sollen im Auftrag von Russland in Deutschland zum Beispiel. Und wenn sie gefasst werden im Ausland, ist es kein großes Problem für den russischen Geheimdienst. Sie sind keine wichtigen Spione, keine wichtigen Kräfte. Sie haben im Idealfall ihren Job erledigt, ein bisschen spioniert, ein bisschen für Sabotage gesorgt und das war's. Um diese Art von Agenten ging es zum Beispiel auch Mitte Mai bei den Festnahmen in Köln, am Bodensee und in der Schweiz. Das waren Ukrainer, die für Russland spionieren sollten. Und das waren wohl solche Low-Level-Agenten, ein neuer Trend, wie der Minister sagt.
Hat denn der Innenminister auch die AfD erwähnt? Die ist ja im Verfassungsschutzbericht weiterhin als rechtsextremistischer Verdachtsfall gelistet.
Ja, er hat sie auf Nachfrage erwähnt, die AfD, und zwar im Sinne von, gibt es nun neue Anhaltspunkte für ein Verbotsverfahren? Und da ist es ja so, dass ein Gerichtsverfahren läuft. Die AfD wehrt sich ja gegen die Einstufung als gesichert rechtsextreme Partei. Und so lange will sich der Verfassungsschutz dann nicht positionieren, was ein Verbotsverfahren angeht. Dobrindt hat sich nur als Minister, als Politiker positioniert und gesagt, er sieht weiterhin ein Verbotsverfahren als den falschen Weg. Er will die AfD lieber politisch stellen.
Vielen Dank. Einschätzungen und Informationen waren das von Oliver Neuroth aus dem Hauptstadtstudio zum aktuellen Verfassungsschutzbericht, der heute Vormittag hier in Berlin vorgestellt worden ist. Damit haben wir es 10:10, 13:10 Uhr, und wir kommen zu einem ganz anderen Thema. Erst vor einer Woche, da musste die U3 zwischen Spichernstraße und Wittenbergplatz unterbrochen werden, weil nämlich Bauarbeiten bei der U-Bahn den U-Bahn-Tunnel beschädigt haben. Nun ist die Strecke zwischen Wittenbergplatz und Gleisdreieck unterbrochen. Und das betrifft auch die Linie U3 und auch die U1. Das klingt jetzt so bei vielen Zahlen alles ganz schön kompliziert. RBB-Reporterin Helena Dehler hat sich das für uns vor Ort mal angeschaut, ist jetzt hier bei mir im Studio. Helena, wie komme ich denn von A nach B, wenn ich da lang muss?
Ja, also am wichtigsten zu wissen ist für diese Streckensperrung, die U2 fährt. Und zwar als U2 und nicht als U12. Also wie gehabt von Pankow nach Ruhleben oder Theodor-Heuss-Platz. Damit kann man zumindest die derzeitige Sperrung von U1 und U3 von Wittenbergplatz bis Gleisdreieck ausgleichen oder umfahren, indem man eben auf der Strecke die U2 nimmt. Und ich war gerade eben auch noch am Gleisdreieck. Und da stehen viele Schilder und auch Mitarbeiterinnen der BVG, die helfen, wo sie können, weil die Verwirrung ist schon groß, vor allem bei Touristinnen.
Ich habe gerade gesagt, unten an der Treppe steht, ist ein Plan, in welche Richtung welche U-Bahn fährt. Das sieht man hier drauf nicht. Das sollte irgendwo mehr bezeichnet werden. Es geht ja in beide Richtungen, also muss man wissen, in welche U-Bahn steigt man, wenn man jetzt zum Potsdamer Platz möchte. Diese Richtung, ist das richtig?
Sie müssen Richtung Pankow fahren.
Wirklich? Sehen Sie?
Ja, da habe ich natürlich gerne auch ein bisschen mitgeholfen. Und vor so einem Aufsteller mit den derzeitigen Sperrungen und Umleitungen habe ich dann auch Willi getroffen, einen Berliner. Und er hat es recht gut im Griff gehabt, wie er von A nach B kommt, wegen der Sperrung der U1 und U3. Aber...
Was ich noch viel schlimmer finde, sind die Anzeigen innerhalb der Züge, dass die überhaupt nicht stimmen. Oben stand dem dauernd dran, zwar nach Gleisdreieck, aber dann stand dann Warschauer Straße, ist der nächste Bahnhof. Und wenn Gäste kommen aus anderen Städten oder so weiter und die schauen sich den Fahrverlauf in den Zügen an, der ihnen angezeigt wird, da kommt man nicht mehr zurecht.
Ja, es betrifft tatsächlich vor allem auch die Gäste, mit denen ich gesprochen habe, weil eben die U2 nicht immer bis Ruhleben fährt, manchmal auch bis Theodor-Heuss-Platz ist, da die Verwirrung groß. Willi weiß aber eben Bescheid, deswegen schaut er nicht nur auf die Aufsteller, sondern auch ins Smartphone.
Am besten findet man trotzdem über die Apps raus. Die Deutsche Bahn, der Deutsche Bahnnavigator ist manchmal besser als die App von der BVG.
Ja, ich habe das in der BVG-App auch nochmal angeschaut und auch da ist es meiner Meinung nach eigentlich ganz gut erklärt. Und es ist tatsächlich eine der besten Möglichkeiten, um nochmal nachzuschauen, wie das jetzt da genau ist mit der U1 und der U3. Aber nochmal zu den Gründen. Also, wir haben eine Streckensperrung auf der U3 zwischen Spichernstraße und Wittenbergplatz. Da gibt es Busse anstatt die U-Bahn. Die fahren dann auch die Augsburger Straße an. Der Grund da, der Tunnel der U3 wurde durch eine Baustelle beschädigt. Das muss jetzt repariert werden, soll noch 2 Tage dauern, schreibt die BVG. Und die neue Sperrung auf der U1 und U3 zwischen Wittenbergplatz und Gleisdreieck, die kann man prima mit der U2 umfahren. Da werden Schwellen getauscht. Das dauert jetzt noch knapp 3 Wochen bis Ende Juni.
Helena, ich hoffe, jetzt haben wir alle Fragen mit dir geklärt. Viel Verwirrung, viel Chaos bei der BVG durch Streckensperrungen. Helena Dehler war das mit Informationen zum BVG-Chaos im Augenblick.
RBB 24 Inforadio Sport.
Irland ist berühmt für seine grünen Wiesen und für sein dunkles Guinness-Bier. Weniger bekannt dagegen ist Hurling, zumindest hierzulande. Dabei ist das ein irischer Volkssport, zu dem zigtausend Zuschauer kommen. Und Hurling kann man auch bei uns in Berlin spielen, berichtet Sportreporter Thomas Hollmann.
Alright, okay, so we'll just go. Everybody be getting game time, we'll be running something out.
Man hört es, beim Hurling wird Englisch gesprochen, beziehungsweise irisches Englisch.
Alright, everybody ready?
Am Berliner Kolumbiadamm schlagen und rennen die Hurling-Spieler dem kleinen, harten Lederball hinterher. Mit einem Holzschläger, auf dem der Ball auch balanciert werden darf. Aber man kann den Ball auch in die Hand nehmen, erklärt Patricia.
Wenn ich das anderen Leuten erkläre, ist es meistens ein Mix aus Hockey und Baseball. Man kann so viel machen mit der Hand, mit dem Schläger, mit den Füßen. Deswegen ist es so multifunktional. Das ist eigentlich das Tolle daran, ja.
15 Frauen und Männer pro Team und der Ball muss ins Tor. Das ist wie beim Fußball. Und die Begeisterung für Hurling ist in Irland ähnlich groß wie die Begeisterung für Fußball hierzulande. Bis zu 80.000 Fans kommen zu den Spielen. So viele sind es am Columbiadamm nicht. Aber dass in Berlin überhaupt eine Hurling-Partie stattfinden kann mit zwei Mannschaften, nämlich der von Sentanta Berlin und GAA Berlin, ist für Sentanta-Trainer Lauritz Bonnen beinahe schon eine Sensation. In jedem Falle aber ein echter Wettbewerbsvorteil.
Außerhalb von Irland gibt es eigentlich, wenn überhaupt, mal einen Verein in der Großstadt. Und natürlich, dass du das Phänomen hast, dass zwei Vereine in einer Stadt sind, das gibt es in ganz Europa nicht. Und dadurch haben wir natürlich eigentlich einen Vorteil und deswegen ist es immer schön, wenn wir es schaffen, dann so ein Spiel zusammenzukriegen, weil das natürlich Hurling lernt man durchs Spielen und nicht durchs Üben.
Lauritz ist in der Schule zum Hurling gekommen. Sein Physiklehrer war Ire und bot eine Hurling-AG an. Ein Zufall, auf den Ian nicht angewiesen war, stammt Ian doch ebenfalls von der grünen Insel, auf der dieser Kombinationssport angeblich schon 1000 Jahre vor Christus gespielt wurde und der noch immer wichtig ist.
Wenn du gegen dein Nachbardorf spielst, ist das der größte Rivale. Das Spiel ist sehr aggressiv, aber in einer positiven, kontrollierten Weise. Wir bringen das schon den Kindern bei, so aggressiv zu spielen, wie es geht, auf hohem Niveau.
Hart, aber herzlich, das ist Hurling. Und Sentanta Berlin ist offen für alle, sagt Patricia.
Heute hatten wir auch jemanden dabei, der heute spontan sich entschieden hat, mal mitzuspielen. Und das ist vollkommen egal. Also wir nehmen jeden auf, es geht hier um den Spaß, nicht darum, die meisten Punkte zu machen und ja, die Gemeinschaft einfach zu haben.
Sportreporter Thomas Hollmann war das über Hurlinger. Und wenn Sie mehr über diese Sportart erfahren wollen, das können Sie im Internet online unter sentanta-berlin.de.
Werbung.
Ich bin dein kleiner Kuschelbär von Kuschelweich und riech so fein.
Kuschelweich umhüllt dich und deine Liebsten mit weicher und frisch duftender Wäsche. Gewinne jetzt für deine Familie ein unvergessliches Abenteuer und heb ab mit dem Kuschelbärballon. Einfach Kuschelweich Weichspüler kaufen und teilnehmen auf kuschelweich.de. Übrigens gibt es Kuschelweich jetzt auch als Waschmittel. So bekommt deine Wäsche die volle Kuschelweichfrische. Weich, weicher, Kuschelweich.
Ja, und so richtig kuschelig wird das Wetter heute nicht in Berlin und Brandenburg, denn im Laufe der nächsten Stunden kann Regen aufkommen, später kommen auch Schauer und Gewitter dazu. Aktuelle Temperaturen: Adlershof 18, Rüdersdorf 20 Grad und 22 Grad können das heute noch maximal werden.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Den hat Birgit Röhricht.
A10 westlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Havelland. Es gibt Stau zwischen Dreieck Werder und Leest 60 Minuten plus. Weitere Staus in der Gegenrichtung zwischen Potsdam-Mord und Vöben. Hier sind es 30 Minuten mehr. A15 Forst Richtung Dreieck Spreewald zwischen Boblitz und Dreieck Spreewald. Hier nur 10 Minuten plus. A20 Richtung Rostock zwischen Straßburg und Neubrandenburg-Ost wegen Bauarbeiten, Sperrung bis 21 Uhr. Stadtverkehr Berlin, Sie brauchen Geduld momentan auf dem Stadtring in beiden Richtungen. Zwischen Detmolder Straße und Dreieck Charlottenburg-West, Entspandauer Damm in beiden Richtungen. Prenzlauer Berg, Schiefelbeiner Straße Richtung Prenzlauer Allee und Prenzlauer Promenade stadteinwärts. Unseren Verkehrsservice, den gibt es auch in der RBB 24 Inforadio App.
Noch eine Minute, dann haben wir es 13.20 Uhr.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Im Studio Bernhard Kempf. Trauer und Entsetzen in Österreich. In einer Schule in Graz hat es offenbar einen Amoklauf gegeben. Das Ganze hat sich kurz vor 10 abgespielt. Die Schule ist abgesperrt. Der Polizeieinsatz dauert an und es gibt Tote und Verletzte. Erstes Thema in die Nachrichten und die hat Birgit Röhricht.
Bei einem Amoklauf an einer Schule in Graz sind 9 Menschen getötet worden. Das hat die Bürgermeisterin der österreichischen Stadt bestätigt. Bei den Toten soll es sich um 7 Schülerinnen und Schüler, eine Lehrkraft sowie den Todesschützen handeln. Es gibt Spekulationen, der Täter habe sich als Mobbingopfer gesehen. Der österreichische Rundfunk berichtet auch von mehreren Schwerverletzten. Darunter sind sowohl Schülerinnen und Schüler als auch Lehrkräfte. Der Großeinsatz scheint inzwischen beendet. Es bestehe keine weitere Gefahr, teilte die Polizei mit. Der Verfassungsschutz hat im vergangenen Jahr deutlich mehr Extremisten im Blick gehabt als zuvor. Das geht aus einem Bericht der Behörde für 2024 hervor, den Bundesinnenminister Dobrindt in Berlin vorgestellt hat. Aus dem Hauptstadtstudio Uli Haug.
Die Zahl der Rechtsextremen ist laut Verfassungsschutz deutlich auf gut 50.000 Personen gestiegen. Davon sind rund 15.000 gewaltbereit. Die Gesamtzahl der rechtsextremistischen Straf- und Gewalttaten ist im Jahr 2024 um fast 50% angestiegen. Bei den linksextremistischen Personen gab es einen leichten Zuwachs auf rund 38.000. Davon sind wiederum gut 11.000 gewaltbereit. Wegen des andauernden Nahostkonflikts kam es zu einer Vielzahl von israelfeindlichen Straftaten, antisemitischer Hetze und gewalttätigen Ausschreitungen bei pro-palästinensischen Demonstrationen. Protestschwerpunkt war Berlin.
RBB 24 Inforadio mit einer Gefahrenmeldung. Vorsicht auf der A10 nördlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Havelland. Zwischen Oberkrämer und Dreieck Havelland liegen Gegenstände auf der Fahrbahn. Das House of Games in Berlin soll ab 2026 im Quartier Lux nahe der Warschauer Straße eröffnet werden. Das hat Berlins regierender Bürgermeister Wegner heute bei der Vorstellung der Pläne offiziell bekannt gegeben. Mit dem House of Games soll die Bundeshauptstadt der zentrale Anlaufort der Berliner und deutschen Gaming-Szene werden. Wegner unterstrich, dass so ein Projekt bis jetzt weder in Deutschland noch in der Welt existiere. Das House of Games sei einzigartig wie Berlin und werde der Computerspielbranche Rückenwind geben. Davon sei er überzeugt, betonte der CDU-Politiker. Im vergangenen Jahr sind mehr Menschen in Deutschland eingebürgert worden als jemals zuvor. Wie das Statistische Bundesamt mitteilte, haben knapp 292.000 Ausländer einen deutschen Pass bekommen. Das sind rund 92.000 mehr als im Jahr davor. Die größte Gruppe der neuen Staatsbürger kommt den Angaben zufolge aus Syrien. Die Zahlen seien auch deswegen so stark gestiegen, weil das Staatsangehörigkeitsrecht im Juni 2024 reformiert wurde, hieß es. Seitdem ist eine Einbürgerung nach 5 Jahren möglich und bei besonderen Integrationsleistungen nach 3 Jahren. Diese Regelung will die neue Bundesregierung aus Union und SPD allerdings wieder abschaffen. Israel hat die schwedische Aktivistin Greta Thunberg ausgewiesen. Wie das israelische Außenministerium mitteilte, ist Thunberg über Frankreich unterwegs nach Schweden. 3 weitere Aktivisten würden ebenfalls in ihre Heimat zurückkehren. 8 Aktivisten des abgefangenen Gaza-Solidaritätsschiffes blieben vorerst in Haft, hieß es weiter. Sie hatten sich laut einem Medienbericht geweigert, die Ausweisungsdokumente zu unterzeichnen. Darunter sei auch die französische EU-Parlamentsabgeordnete Hassan. Israels Innenminister Arbel erklärte, er werde nicht zulassen, dass die Souveränität seines Landes durch solch provokative Aktionen untergraben werde. In Berlin hat die Bürgerbeteiligung zu möglichen Standorten von Windrädern begonnen. Der Senat hat 8 Gebiete festgelegt, an denen Windräder stehen könnten. Ab heute können Berlinerinnen und Berliner ihre Meinung dazu abgeben. Ricardo Westphal.
Einen Monat lang ist jetzt Zeit, die Planungsunterlagen auf dem Stadtportal berlin.de einzusehen und eine Stellungnahme abzugeben. 3 der möglichen Windräderstandorte liegen in Pankow, 2 im Grunewald. Jeweils ein Standort befindet sich in Köpenick, Spandau und Reinickendorf. Der Spielraum in einer Metropole wie Berlin sei eingeschränkt, heißt es von der Senatsbauverwaltung. Unter anderem aufgrund von Vorschriften zum Natur- und Artenschutz oder wegen Verbotszonen an Autobahnen und Bundesfernstraßen.
Und das waren die Nachrichten. Das Wetter am Nachmittag ist es meist dicht bewölkt. Gebietsweise kann es Schauer geben, örtlich Gewitter. Aktuell haben wir in Berlin Buch 17 Grad, Kreuzberg 18, Perleberg 15, Senftenberg 20 Grad. Morgen erst bewölkt, aber meist trocken. Später dann ein Wechsel aus Sonne und Wolken, 18 bis 21 Grad. Die Zeit 13.24 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Jetzt weiter für Sie im Studio, Bernhard Kempf. Jan, Sie haben es eben schon bei uns hier in den Nachrichten gehört. Österreich steht unter Schock. An einem Gymnasium in Graz sind heute früh mehrere Schüsse gefallen. Die österreichische Polizei hat inzwischen bestätigt, dass es ein Amoklauf war. Der Polizeieinsatz ist mittlerweile beendet und es zeichnet sich ab, was für ein Blutbad der Todesschütze angerichtet hat. Unser Korrespondent in Österreich, Wolfgang Fichtel, berichtet.
Mindestens 9 Tote nach einem Amoklauf an einer Grazer Schule, das bestätigt die Grazer Bürgermeisterin Elke Kahr. Es sollen 7 Schülerinnen und Schüler sein, ein Erwachsener, also vermutlich eine Lehrkraft, und auch der Todesschütze sei tot aufgefunden worden, so die Bürgermeisterin. Der Großeinsatz der Polizei ist inzwischen beendet. Jetzt sichten die Einsatzkräfte den Tatort, eine weiterführende Schule in Graz, unweit des Grazer Hauptbahnhofs. Die Gegend ist weiträumig abgeriegelt. Spekulationen über einen möglichen zweiten Täter wurden inzwischen von der Polizei dementiert. Sabri Jorgun, Sprecher der Landespolizeidirektion Steiermark.
Wir gehen derzeit von einem Täter aus, der das Ganze verursacht hat.
Keine weitere Gefahr, lässt die Polizei inzwischen wissen, ist aber abwartend mit weiteren Informationen über Opfer, Täter, das mögliche Tatmotiv. Der ORF Steiermark berichtet von mehreren Schwerverletzten, Schülerinnen und Schüler, aber auch Lehrkräfte. Um 10 Uhr vormittags waren Schüsse gemeldet worden aus der Schule in der Grazer Dreier-Schützengasse, berichtet der Sprecher der Polizei.
Ja, in den Vormittagsstunden erhielten wir eine Anzeige, dass mehrere Schüsse gehört worden sind in einem Gebäude, und zwar in der Borg-Dreier-Schützengasse in Graz. Daraufhin lief der Einsatz unsererseits, wo dann natürlich auch die Sondereinheit Einsatzkommando Cobra vor Ort war.
Das Motiv des Täters, die Hintergründe noch unklar. Das österreichische Boulevardblatt Kronenzeitung berichtet, möglicherweise ein ehemaliger Schüler, der sich als Mobbingopfer sah. Bestätigt ist das nicht. Die Schule ist inzwischen komplett evakuiert, die Schülerinnen und Schüler in einer nahegelegenen Halle untergebracht, Eltern und Angehörige ebenfalls. Sie werden psychologisch betreut.
Ja, die Schülerinnen und Schüler sind unsererseits evakuiert worden. Sie sind im Nahbereich untergebracht. Auch für die Eltern ist eine Sammelstelle eingerichtet worden. An beiden Stellen ist ein Kriseninterventionsteam vor Ort, natürlich, um auch die Emotionen runterzubekommen und sie dementsprechend auch betreuen zu können, auch wenn sie unverletzt geblieben sind.
Ganz Österreich ist bestürzt und erschrocken. Alle politischen Termine sind für heute abgesagt, österreichweit.
Informationen zum Amoklauf in Graz waren das von unserem Österreich-Korrespondenten Wolfgang Fichtel. Die israelische Armee hat ein Schiff mit Aktivisten vor der Küste Gazas gestoppt und die Crew des Boots des Landes verwiesen, unter ihnen auch das Gesicht der Klimabewegung, die Schwedin Greta Thunberg. Und mehr Einzelheiten hat unsere Israel-Korrespondentin Bettina Meyer.
Auf einem Foto, das in den israelischen Medien kursiert, ist Greta Thunberg in einem Flugzeug zu sehen. Den Berichten zufolge hat Israel die Klimaaktivistin am Vormittag mit einem El Al-Flug nach Paris abgeschoben. Sie soll der Abschiebung zugestimmt haben. So wie 3 weitere der 12 Crewmitglieder der Flottille Madeleine, die versucht hatte, nach Gaza zu fahren. Außerdem sollen sich die Aktivisten dem israelischen Verteidigungsminister Katz zufolge geweigert haben, Videos des Angriffes der Hamas-Terrororganisation vom 7. Oktober anzuschauen. Katz hatte dies angeordnet. 8 der verhafteten Aktivisten weigern sich, Berichten zufolge unterdessen Dokumente zu unterschreiben, in denen sie ihrer Abschiebung zustimmen. Sie sollen nun in einer Haftanstalt bleiben, bis ein Gericht die Ausweisung anordnet. Darunter ist auch eine deutsche Staatsbürgerin. Ein Vertreter der deutschen Botschaft in Tel Aviv sei mit ihr in Kontakt, schrieb der deutsche Botschafter Steffen Seibert auf X. Man werde den Fall verfolgen und konsularische Hilfe anbieten, so Seibert weiter. Unterdessen gehen die Kämpfe in Gaza weiter. Dem Hamas-geführten Gesundheitsministerium zufolge sollen zahlreiche Menschen in Gaza nahe einer Ausgabestelle für Hilfsgüter getötet und verletzt worden sein. Das israelische Militär bestätigte dies nicht. Ein Armeesprecher bestätigte aber, die Houthi-Miliz im Jemen erstmalig von Schiffen aus angegriffen zu haben.
Israel weist Greta Thunberg und weitere Gaza-Aktivisten aus. Aus Tel Aviv berichtete Bettina Meyer. Wir schauen in die Ukraine. Die Serie massiver russischer Luftangriffe dort geht weiter. In Kiew haben wieder viele Einwohner die vergangene Nacht in Schutzräumen verbracht. In Odessa sind nach Angaben der örtlichen Behörden 2 Menschen ums Leben gekommen. Viele Ukrainer und Ukrainerinnen sind mittlerweile kriegsmüde, wie immer berichtet wird. Aber was ist die Alternative zum Kämpfen? Das fragt sich ein Mann Ende 60, der aus dem russisch besetzten Mariupol fliehen musste und den unsere Korrespondentin Andrea Beer in Kiew getroffen hat.
Eine uralte rostige Waage ist das Einzige, was Vyacheslav Dolzhenko retten kann, aus dem kleinen Privatmuseum, das er jahrzehntelang hingebungsvoll aufgebaut hat. In seinem eigenen Haus in Mariupol, die Hafenstadt am Asowschen Meer, wo er ein Leben lang gelebt hat, wonach er sich verzehrt. Wohin soll ich denn zurückkehren? Sie haben mein Museum zerstört. Sie haben meine Stadt zerstört. Ich wache morgens auf und für mich ist es die Hölle. Die Ukraine wird Gebiete abtreten müssen, heißt es im Ausland oft lapidar. Und je nach Laune fordert das auch US-Präsident Donald Trump. Auf diesen setzt Vyacheslav Dolzhenko zu Beginn noch eine vage Hoffnung. Doch inzwischen ist er vollkommen desillusioniert. Warum gibt Trump denn nichts ab? Soll er Russland doch Alaska geben? Der schwarz-weiße Hund Asia streift um Vyacheslav Dolzhenko herum. Unterdessen haben die Besatzer Vyacheslav Dolzhenkos Mariupol verwandelt in ein zynisches Vorzeigeprojekt. Als wahre Meister der Propaganda gaukeln sie der Welt wieder Aufbau und Alltag vor. Dieser ist in Wirklichkeit geprägt von einem enormen Besatzungsdruck in allen russisch besetzten ukrainischen Gebieten. Russland hat dort strikt kremltreue Besatzungsverwaltungen etabliert. Unter anderem russische Nationalgardisten und FSB-Geheimdienstler sollen jeden Widerstand ersticken, sagt Ostap vom staatlichen Zentrum für nationalen Widerstand in Kiew, das die Situation in den russisch besetzten Gebieten beobachtet.
Der FSB leitet die russische Polizei. Hinzu kommen die russische Nationalgarde und andere Einheiten, die für die Umsetzung sogenannter Antisabotagemaßnahmen in den jeweiligen Städten verantwortlich sind. So spüren sie gezielt Menschen auf, kontrollieren die Leute ständig, machen Durchsuchungen und Menschen werden in Keller gesperrt.
Russisch besetzte Gebiete sind ein rechtsfreier Raum voll willkürlicher Gewalt. Den Scheinabstimmungen legitimiert haben sollen. Laut Ostap werden ukrainische Jungen und Männer zudem in die russische Armee zwangsmobilisiert. Ukrainerinnen und Ukrainer bezahlen mit dem russischen Rubel und müssen russische Pässe annehmen.
Die Besatzer können die Menschen natürlich nicht physisch zwingen und mit Gewehren jedes Haus abgehen. Dafür fehlen ihnen die Ressourcen. Gleichzeitig können sie aber ein normales Leben in den vorübergehend besetzten ukrainischen Gebieten unmöglich machen. Zum Beispiel, indem sie Menschen medizinische Versorgung verwehren oder ihnen drohen mit dem Wegnehmen von Wohnraum oder grundlegenden Rechten.
Ohne russische Zwangsdokumente gelten ukrainische Bürgerinnen und Bürger als Ausländer. Es gibt dann weder Rente noch Arztbesuche oder einen Führerschein, konstatiert Ostap. Wohin könnten wir zurückkehren, murmelt Vyacheslav Dolzhenko und seine braunen Augen schauen müde. Sie wollen den Krieg einfrieren. Und ein Einfrieren wäre das Ende. Dann sammelt Russland seine Kräfte und geht wieder gegen uns vor. Und das wird endlos so weitergehen. Sie haben unsere Gebiete schon in ihre Verfassung aufgenommen. Sie werden uns nie in Ruhe lassen. Abwesend zerknüllt er die silberne Schokoladenpackung. Wir werden noch siegen, wiederholt er dann fast beschwörend. Nicht wahr? Es wird einen Sieg geben, oder? Ich lebe nur in der Hoffnung, dass es einen Sieg geben wird und wir nach Hause fahren. Denn ich kann nicht mehr.
Das sagt dieser Mann aus Mariupol in der Reportage unserer Ukraine-Korrespondentin Andrea Beer.
RBB 24 Inforadio Wirtschaft.
Es ist eine Zahl, die aufhorchen lässt. Jedes Jahr sammelt jeder Deutsche von uns mehr als 30 Kilogramm Plastikmüll ein. Doch der größte Teil aus der gelben Tonne landet in Müllverbrennungsanlagen. Weil diese Strom und Wärme erzeugen, gilt es verbrennend von Plastik offiziell als Recycling. Wirklich wieder nutzbar gemacht, zu neuen Plastikprodukten geformt, wird aus den Plastikabfällen allerdings nur ein ganz kleiner Teil. Jetzt gibt es ein junges Unternehmen, das das ändern will. Das Startup ist dafür eigens von Konstanz nach Leipzig gezogen. Mehr dazu von Wirtschaftsreporter Ralf Geisler.
Timo Witt verspricht Plastik ohne schlechtes Gewissen. Daran forscht der 37-Jährige seit Jahren. Nun soll der Traum durch seine Firma Evoloop Wirklichkeit werden.
Der Teil, der heute schlecht oder gar nicht recycelt werden kann, also der eigentlich heute in der Verbrennung landet, das ist unser Rohstoff. Mit dem starten wir, um dieses Plastikproblem genau an der Wurzel anzupacken.
Dafür geht Witts Firma neue Wege. Bisher wird Plastik beim Recycling geschmolzen und zu neuen Produkten gegossen. Doch mit jeder Runde sinkt die Qualität, das Material wird milchig grau. Evoloop will Plastik deshalb nicht mehr einschmelzen, sondern es chemisch recyceln, die Moleküle aufbrechen.
Ein Kunststoff, das sind ja ganz lange Molekülketten, das kann man sich so ein bisschen wie lange Haare vorstellen. Und dadurch, dass diese Haare dann häufig auch so einen Knäuel bilden, sind die dann ja richtig verworren. Und was wir machen, genau dasselbe, wie was man beim Haar machen würde, wir nehmen eine Schere, wir schneiden diese Haare durch, haben dann kurze Fragmente und diese Bruchstücke, die können wir dann im nächsten Schritt zusammensetzen, um dann neue Molekülketten, neue Polymerketten zu erhalten.
Beim Recycling entsteht so ein neuer Kunststoff, den die Forscher Evomer nennen. Aus dem, sagt Timo Witt, könne man Verpackungen machen, Parkbänke oder Babyschnuller. Das Beste aber, das Material baue sich unter bestimmten Umwelteinflüssen nach ein paar Jahren ab. Das Mikroplastikproblem löse man quasi gleich mit. Klingt ambitioniert. Tatsächlich muss die Firma aber noch beweisen, dass sie aus ihren Laborerfolgen ein Geschäftsmodell machen kann. Evoloop hat sich vor allem aus einem Grund für Leipzig entschieden. Hier ist die mitteldeutsche Chemieregion nicht weit. In der entsteht das mit Kohlemilliarden geförderte Großforschungszentrum für die Transformation der Chemie, kurz CTC. Dessen Direktor Peter Seeberger hat Evoloop überzeugt, als erstes Start-up des CTC nach Sachsen zu kommen. Weitere sollen folgen.
Wir sprechen mit einer Reihe von kleinen und größeren Firmen. Eine Herausforderung für uns ist momentan der Platz für diese Firmen. Denn wenn es Chemiefirmen sind, dann brauchen die auch Laborplatz. Und Laborplatz ist eben teuer und ist rar gesät.
Evoloop ist in der Leipziger Bio-City untergekommen. Das Recycling im Industriemaßstab soll aber außerhalb der Großstadt angesiedelt werden. Wo ist noch offen? Mitgründer Timo Witt hofft, 2030 werde man zehntausende Tonnen des neuen Kunststoffs aus recyceltem Plastik herstellen.
Ralf Geisler war das über ein Startup, das sich der Wiederverwertung von Plastikabfällen verschrieben hat. So, wir schauen aufs Wetter für Berlin und Brandenburg. Nach Sommer sieht es da draußen heute noch nicht aus. Temperaturen aktuell zwischen 18 und 20 Grad. 22 Grad sollen das noch werden. Aber jetzt kommt das schlechte Regen, kommt auch vorbei. Regen kann der Natur ja gut tun. Später sollen auch Schauer und Gewitter dazukommen. Morgen dann meist trocken, mehr Sonne bei höchstens 21 Grad. Und jetzt kommt der Wetterwechsel. Ab Donnerstag, dann zieht der Sommer bei uns ein. Viel Sonne, höhere Temperaturen, dann Werte bis zu 25 Grad und dann soll es noch ein bisschen wärmer werden Richtung Wochenende, wenn wir dann die 30-Grad-Marke knacken.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Da wäre Euro, glaube ich, besser gewesen. Den hat Birgit Röhricht.
Ja, die Verkehrsmeldung. A10 westlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Havelland zwischen Dreieck Werder und Leest Stau an einer Baustelle 60 Minuten plus. Weitere Staus in der Gegenrichtung zwischen Potsdam Nord und Vöben 30 plus. A15 Forst Richtung Dreieck Spreewald zwischen Koblenz und Dreieck Spreewald dauert es auch länger. Hier sind es 10 Minuten mehr für Sie. A20 Richtung Rostock zwischen Straßburg und Neubrandenburg Ost ist die Fahrbahn gesperrt wegen Bauarbeiten. Stadtverkehr Berlin, Sie brauchen momentan Geduld auf dem Stadtring in beiden Richtungen zwischen Detmoldauer Straße und Dreieck Charlottenburg. Westend, Spandauer Damm in beiden Richtungen Prenzlauer Berg, Schiefelbeiner Straße Richtung Prenzlauer Allee und Prenzlauer Promenade stadteinwärts. Gute Fahrt.
Gleich 13:40 Uhr.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Im Studio Bernhard Kempf. Ein Gymnasium in Graz heute früh. Schüsse fallen, Panik bricht aus. Es dauert nicht lange, denn ist der gesamte Bereich von der Polizei abgeriegelt. Hubschrauber kreisen über der Schule. Und heute trägt ganz Österreich Trauer. Die Nachrichten dazu mit Birgit Röhricht.
In Graz in Österreich hat ein bewaffneter Angreifer in einer Schule mindestens 9 Menschen erschossen. Nach Angaben der Grazer Bürgermeisterin handelt es sich um mehrere Schüler und mindestens ein erwachsenes Opfer. Auch der mutmaßliche Täter sei tot. Laut dem Fernsehsender ORF war er ehemaliger Schüler der Oberschule. Nach ersten Erkenntnissen habe der Täter allein gehandelt, hieß es von der Polizei. Es gibt Spekulationen, wonach sich der Angreifer als Mobbingopfer gesehen hat. Der österreichische Rundfunk berichtet auch von mehreren Schwerverletzten. Laut Polizei besteht keine weitere Gefahr. Der Großeinsatz ist inzwischen beendet. Bundesinnenminister Dobrindt hat am Vormittag den Verfassungsschutzbericht für das vergangene Jahr vorgestellt. Demnach hat die politisch motivierte Gewalt deutlich zugenommen. Die Zahl der Rechtsextremen ist laut Verfassungsschutz auf rund 50.000 Personen gestiegen. Davon sind rund 15.000 gewaltbereit. Die Gesamtzahl der rechtsextremistischen Straf- und Gewalttaten lag 2024 um fast 50% höher als im Jahr davor. Bei den linksextremistischen Personen gab es einen leichten Zuwachs auf rund 38.000, davon sind gut 11.000 gewaltbereit. Wegen des Nahostkonfliktes kam es zu einer Vielzahl von israelfeindlichen Straftaten und antisemitischer Hetze. Protestschwerpunkt war dabei Berlin. Das House of Games in Berlin soll ab 2026 im Quartier Lux nahe der Warschauer Straße eröffnet werden. Das hat Berlins regierender Bürgermeister Wegner heute bei der Vorstellung der Pläne offiziell bekannt gegeben. Mit dem House of Games soll die Bundeshauptstadt der zentrale Anlaufort der Berliner und deutschen Gaming-Szene werden. Wegner betonte, dass so ein Projekt bis jetzt weder in Deutschland noch in der Welt existiere.
Das ist einzigartig wie Berlin. Und das gibt der Games-Branche auch so viel Rückenwind. Davon bin ich überzeugt. Ein Ort, wo man sich vernetzen kann, verknüpfen kann. Etablierte Unternehmen, Entwickler, Start-ups, alles kommt hier zusammen, tauscht sich aus. Wir haben als Berlin unfassbar viele kreative Orte, unfassbar viel spannende Räume. Und wir setzen die richtigen Schwerpunkte. Das House of Games kommt.
Berlins regierender Bürgermeister Kai Wegner, CDU. Im vergangenen Jahr haben sich knapp 292.000 Menschen in Deutschland einbürgern lassen. Das sind so viele wie nie zuvor, heißt es vom Statistischen Bundesamt. Dazu beigetragen hat den Angaben zufolge eine Gesetzesreform, die neue Regierung aber wieder ändern will. Jim Bob Nickschaff.
Dadurch konnten Ausländerinnen und Ausländer ihre bisherige Staatsbürgerschaft behalten, auch wenn sie Deutsche werden wollten. Zudem konnten sie schon nach 3 Jahren in Deutschland ihren Antrag auf Einbürgerung stellen, wenn sie sehr gute Sprachkenntnisse oder berufliche Leistungen vorweisen konnten. Diese sogenannte Turbo-Einbürgerung will die neue Bundesregierung aus Union und SPD nun wieder abschaffen. Sie glaubt, dass dann auch weniger Menschen einen Antrag auf Asyl in Deutschland stellen. Die Grünen kritisieren das als Signal des Misstrauens. Der Arbeitsmarkt sei auf gut integrierte Menschen aus dem Ausland angewiesen.
In Berlin soll das sogenannte saubere Küchengesetz wieder abgeschafft werden. Das steht in einem Gesetzentwurf der Justizverwaltung, der dem RBB vorliegt. Der Zeitpunkt ist offen. Das Gesetz ist seit Anfang 2023 in Kraft. Hygienebarometer sollen demnach Verbraucher informieren, wie sauber die Küchen zum Beispiel in Restaurants oder Cafés sind. Doch es fehlt genügend Personal, um die entsprechenden Kontrollen durchzuführen. Aus Sicht der Justizverwaltung gehen die momentanen Landesregelungen zudem über das hinaus, was für die Lebensmittelsicherheit zwingend notwendig ist. In Berlin-Neukölln hat es in der Nacht eine Explosion in einem Café gegeben. Kurz nach 2 Uhr hörten Zeugen einen lauten Knall. Kurz darauf brannte die Eingangstür des Lokals, auch ein Fenster wurde zerstört. Ein Angestellter des Cafés löschte den Brand mit einem Feuerlöscher. Noch bevor die Feuerwehr eintraf, verletzt wurde niemand. Umherfliegende Trümmerteile beschädigten ein geparktes Auto und ein Motorrad. Polizei und Experten des Landeskriminalamtes ermitteln wegen des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion. Der Hintergrund ist noch unklar. Und das waren die Nachrichten. Das Wetter am Nachmittag meist dicht bewölkt, gebietsweise Schauer, örtlich Gewitter. Aktuell haben wir in Berlin-Dahlem 17 Grad, Friedrichshagen 18, Grünow 15, Gudeborn 21 Grad. Morgen erst bewölkt, aber es bleibt meist trocken. Später dann ein Wechsel aus Sonne und Wolken bei 18 bis 21 Grad. Die Zeit 13.44 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Jetzt heute für Sie im Studio Bernhard Kempf, herzlich willkommen. Die Computerspielbranche boomt. Die Umsätze liegen inzwischen im zweistelligen Milliardenbereich. Und von diesem großen Kuchen möchte auch Berlin gerne ein großes Stück von abhaben. Hier gibt's schon viele Start-ups, die in diesem Bereich unterwegs sind. Und denen möchte man jetzt eine neue Plattform geben. Und zwar mit dem House of Games, einem Haus der Spiele. Landespolitikreporterin Ann-Christine Schenteln kennt die Details, war heute bei der Vorstellung dieses House of Games mit dabei. Ann-Christine, was genau ist denn dieses House of Games?
Also vielleicht die Frage, was soll das House of Games werden? Es soll schon ab nächstem Frühjahr, also ab 2026, der zentrale Anlaufpunkt in Berlin für die Gaming-Branche werden. Hier sollen dann Start-ups mit großen Entwicklerfirmen alle unter einem Dach zusammensitzen und eben neue Ideen für Spiele, Software und alles rund um die Games-Branche entwickeln. 15.000 Quadratmeter werden dafür im historischen Gebäude im sogenannten Lux-Quartier, das ist nahe der Warschauer Straße, direkt neben dem Lux Tower zur Verfügung gestellt. Und aktuell finden dort auch schon die Umbauarbeiten statt.
Welche Firmen hat der Senat denn dabei im Blick? Jetzt nur welche aus Deutschland oder ist das eine internationale Geschichte?
Es soll eine internationale Geschichte werden. Das erkennt man auch schon daran, dass der größte und bekannteste Name Ubisoft ist. Das ist ein französischer Spielehersteller, bekannt für Far Cry oder Assassin's Creed. Aber mehr als 20 weitere Firmen haben auch schon Interesse angemeldet. Heute waren zahlreiche dort, also hier bei dieser Eröffnung oder bei dieser Bekanntgabe, wo jetzt der Standort ist. Viele Startups, das sind dann auch Unternehmen, die zum Beispiel mit KI arbeiten oder auch Sounddesigner für Games, die alle sollen hier Platz finden. Und viele haben mir heute schon gesagt, dass es eben ein super Signal wäre, wenn das House of Games in Berlin entsteht. Und sie hoffen, dass die Berliner Branche dadurch dann eben auch mehr Anerkennung bekommt. Aber beispielsweise beim Computerspielemuseum ist es noch unklar, die wollen hier auch rein, aber da fehlt zum Beispiel noch die Finanzierung für einen Umzug. Die wollen auch ihr riesiges Archiv hier unterbringen und deswegen gibt es auch nicht nur positive Töne. Zum Beispiel die Berliner Grünen sagen auch, es ist noch sehr viel unklar beim House of Games und jetzt erstmal noch alles ein bisschen zu groß angekündigt.
Stichwort Finanzierung, hast du gerade schon angesprochen, wie viel Geld ist dem Senat denn das wert?
4,6 Millionen ist die Fördersumme des Senats. Das ist ziemlich viel Geld und das stand tatsächlich auch nie zur Debatte, trotz der Haushaltskürzungen im vergangenen Jahr. Und die Kürzungen gehen ja auch noch weiter. Aber es hieß hier immer, nein, das House of Games soll auf jeden Fall kommen. Denn die Unternehmen, die hier ansässig werden, die werden ja auch Steuern zahlen. Und das könnte eben wiederum dann auch die Berliner Wirtschaft ankurbeln.
Ja, Wirtschaftssenatorin Giffey von der SPD, die will ja Berlin gerne zur Games-Hauptstadt machen und eben, du hast es ja angesprochen, hier kreative Köpfe aus der ganzen Welt anlocken. Gibt's denn eigentlich Konkurrenten in Deutschland beispielsweise? Wie sieht das da mit Gaming aus?
Ja, die gibt es. Zum Beispiel in München, da gibt es die sogenannte Gamerei, the Bavarian Home of Game Changers. Und man könnte sagen, das ist so ein bisschen die bayerische Version des House of Games. Davon will man hier in Berlin aber nichts wissen und hat auch Richtung Bayern ausgeteilt. Kai Wegner sagte heute in Richtung Markus Söder, das House of Games, das sei einfach einzigartig, auch wegen dieses internationalen Anspruches. Das wird Bayerns Ministerpräsident wahrscheinlich anders sehen. Man will aber hier in Berlin im die nationale und die internationale Szene anziehen. Und man kann zumindest sagen, das Berliner House of Games, das soll schon deutlich größer werden als die bayerische Version.
Vielleicht sagst du uns zum Schluss noch, wann soll es denn losgehen mit diesem House of Games?
Frühjahr 2026, also wirklich nicht mehr lange, vielleicht noch etwas mehr als ein halbes Jahr, sollen hier schon die ersten einziehen. Also das Gebäude steht ja schon und wird gerade eben saniert. Und das heißt, es kann tatsächlich in wenigen Monaten hier schon losgehen.
Ein Haus soll Berlin zur Gamer-Metropole machen. Vielen Dank. Informationen waren das von Landespolitik-Reporterin Ann-Christine Schenten. 13.48 Uhr haben wir es jetzt, 12 Minuten vor 2. Bundesinnenminister Dobrindt von der CSU hat am Vormittag den Verfassungsschutzbericht für das vergangene Jahr vorgestellt. Und daran bestätigt sich, was man schon länger beobachten kann. Im Inneren steigt der Extremismus aller Couleur und von außen, da nehmen ausländische Geheimdienste Deutschland weiter ins Visier. Hauptstadtkorrespondent Philipp Eckstein hat die heutige Pressekonferenz zum Verfassungsschutzbericht für uns verfolgt.
Für Bundesinnenminister Dobrindt ist klar, der Verfassungsschutz ist ein Frühwarnsystem und ein Schutzwall für die freiheitlich-demokratische Grundordnung in Deutschland. Fast täglich gäbe es Angriffe darauf, so der CSU-Politiker.
Für uns ist es bedeutend wichtig, dass unsere Sicherheitsbehörden wachsam und wehrhaft auch darauf reagieren können. Deswegen ist der Verfassungsschutz unverzichtbar.
Schwerpunkte des diesjährigen Berichts: Spionage, Sabotage, Desinformation. Im Fokus vor allem Russland und der Einsatz von Kriminellen, die für einzelne Straftaten im Netz angeworben werden. Aktiv in Deutschland ist auch der chinesische Geheimdienst, der unter anderem Industriespionage betreibt. Ein weiterer Schwerpunkt: Extremismus. So geht der Verfassungsschutz von rund 38.000 Linksextremisten aus und rund 28.000 Islamisten. Einen besonders deutlichen Anstieg hat es bei den Rechtsextremisten gegeben, auf jetzt rund 50.000, davon rund ein Drittel gewaltbereit. Bundesinnenminister Dobrindt sprach sich erneut gegen ein AfD-Verbotsverfahren aus. Zugleich sagte der CSU-Politiker:
Meine persönliche Einschätzung kann ich Ihnen gerne mitteilen. Dass die AfD aus meiner Sicht gesichert rechtsextrem ist, daran habe ich nie einen Zweifel gelassen.
So Bundesinnenminister Dobrindt. Weiterhin offen ist, wer künftig den Verfassungsschutz leiten wird. Der Chefposten ist seit November vakant. Der damalige Präsident Thomas Haldenwang hatte das Amt verlassen und war für die CDU bei der Bundestagswahl angetreten. Bislang wurde kein Nachfolger oder eine Nachfolgerin ernannt.
Extremismus, Terrorismus und Spionage. Der Verfassungsschutz hat heute seinen Bericht für 2024 vorgestellt. Informationen waren das von Philipp Eckstein. Seit 11 Jahren schon regiert der ägyptische Präsident Abdel Fattah al-Sisi das Land mit harter Hand. Kritiker und Beobachter werfen ihm vor, politische Gegner ins Gefängnis zu werfen und jegliche ernsthafte Opposition zu unterdrücken. Zum islamischen Opferfest, das gestern zu Ende gegangen ist, hat al-Sisi öffentlichkeitswirksam hunderte Gefangene entlassen, allerdings nicht den bekanntesten politischen Häftling Ägyptens. Unser Korrespondent in Kairo, Moritz Behrendt, über die Begegnung. Gnadigungen und die Hintergründe. Allahu
Akbar, Zum Opferfest gibt sich der ägyptische Präsident Abdel Fattah al-Sisi gerne gnädig. Mehr als 2000 Strafgefangene wurden in diesem Jahr vorzeitig aus der Haft entlassen. In einem sorgfältig inszenierten Video wird ein sauberes und gepflegtes Gefängnis gezeigt, in dem sich die Häftlinge auf die Zeit in der Freiheit vorbereiten. Die Freigelassenen bedanken sich persönlich beim Reis, dem Präsidenten.
Ich hätte nie gedacht, dass ich zu diesem Zeitpunkt freigelassen würde. Ich verspreche Ihnen, Herr Präsident, dass ich hier als völlig anderer Mensch herauskommen werde.
Ich habe hier eine Tischlerlehre gemacht und werde ein neues Leben beginnen. Dann kann ich für mich selbst sorgen und werde keine Fehler mehr machen. Ich danke dem Präsidenten für die Begnadigung.
Ganz anders die Botschaft von Sanaa Seif. Sie teilte mit:
Ich habe Allah 20 Minuten hinter einer Glasscheibe gesehen. Keine Umarmung, keine Minute extra, keine Gnade, keine Menschlichkeit, kein Fest.
Sanaa Seif hat ihren Bruder im Gefängnis besucht, Alaa Abdel Fattah, den prominentesten politischen Gefangenen Ägyptens.
Alaa Abdel Fattah ist zum Symbol geworden,
sagt Irene Weipert-Fenner. Sie arbeitet am Leibniz-Institut für Friedens- und Konfliktforschung in Frankfurt zu Ägypten.
Alaa steht im Prinzip für, schätzungsweise, bis zu 60.000 politische Gefangene, die unter schlimmen Bedingungen und willkürlichen Verhaftungsgründen im Gefängnis sitzen.
Der Softwareentwickler und Menschenrechtsaktivist Alaa Abdel Fattah sitzt abgesehen von kleinen Unterbrechungen seit mehr als 10 Jahren im Gefängnis. Als seine jüngste Haftstrafe im letzten September abgelaufen war, entschieden die ägyptischen Behörden, dass die Zeit, die er in Untersuchungshaft verbracht hat, nicht auf seine Strafe angerechnet wird und er noch bis 2027 im Gefängnis bleiben muss. Der ägyptische Politikwissenschaftler Hossam El Hamalawi sagte schon vor Monaten:
Sisi takes the issue of Alaa Abdel Fattah personally.
Für Sisi ist der Fall eine persönliche Angelegenheit. Er hasst Alaa und seine Familie, die aus mehreren Generationen von Bürgerrechtlern besteht, weil sie in seinen Augen die Armee diffamieren, indem sie Missstände aufdecken.
Alaas Mutter Leila Swaif ist die Grande Dame des ägyptischen Menschenrechtsaktivismus. Seit Monaten versucht sie, sich mit einem Hungerstreik für die Freilassung ihres Sohnes einzusetzen. Derzeit liegt sie in einem Krankenhaus in London. Ihr Zustand sei kritisch, berichten ihre Töchter.
Der prominenteste politische Gefangene Ägyptens bleibt weiterhin in Haft aus Kairo, berichtete Moritz Behrendt.
RBB 24 Inforadio Kultur.
Die Schauspielerin Veronika Ferres feiert heute ihren 60. Geburtstag. Sie ist eins der bekanntesten Gesichter des deutschen Films, aber leicht hatte sie es nicht immer. Seit sie spielt, wird sie kritisiert. Oft genug geht es dabei nur um ihr Aussehen, ihren Körper oder um ihren Ehemann. Reporter Simon Emmerlich über Veronika Ferres und ihre Karriere.
Ich bin die Lorelei.
Was? Wer bist du?
Schau mich doch an. Ich bin die, die du immer gesucht hast. Siehst du das nicht, du Arschloch?
Veronika Ferres, die Männerfantasie. In Helmut Dietls Rossini, 1997, lange her. Sehr früh entdeckt, gehypt und gehässig kritisiert.
Wie oft wurde mir gesagt, Mai, Veronika, du bist viel zu groß. Du bist zu dick, du bist zu rund, du bist zu breit, du bist zu schwach. Du schaffst das nicht, lass es einfach. Du bist zu emotional und überhaupt bist du von allem zu viel. Nö.
Die ersten Rollen sind immer die gleichen. Die blonde Schönheit. Naiv, manchmal prollig. Dabei natürlich unwiderstehlich. Mehr fällt den männlichen Drehbuchschreibern damals halt nicht ein.
Mein Gott, wie oft soll ich dir noch sagen? Ich war bei einem Kunden. Anschaffen, Vögeln. Befriedigt dich das?
Ich bin in einer Generation aufgewachsen, wo das Patriarchat eine Selbstverständlichkeit war und wo man als Frau oft sehr, sehr alleine war. Und es war auch eine Selbstverständlichkeit, eine Frau wegen ihrer Körperlichkeit zu blamen und zu bashen. Und das hat man mit mir massivst gemacht.
Kindheit und Jugend verbringt Ferres in Solingen, zwischen Brüdern und Kartoffelbergen im elterlichen Gemüsehandel. Mit der Kartoffel verbindet sie tatsächlich nur Positives, wie sie unlängst einmal im Kölner Treff erzählt hat.
Eine Kartoffel, die hat alles. Die fängt klein an, die wächst über sich selber hinaus.
Über sich hinauswachsen, auch das ist eine Geschichte, die sich über Veronika Ferres erzählen lässt. Als sie hierzulande alles erreicht hat, mit Helmut Dietl, Stonk und Rossini gedreht, als Super 2,4 Millionen Menschen ins Kino gelockt hat, da ist sie eigentlich ganz oben in der deutschen Filmbranche angekommen. Aber dann wagt sie den Sprung dorthin, wo sie keiner kennt, versucht es in Hollywood. Wieder muss sie dafür von vorne anfangen, sich ins Gespräch bringen, zu Castings gehen.
Wenn das schief geht und dann kriegt es die Presse in Deutschland mit und dann schreiben sie, Ferres versagt im Ausland und kriegt die Rollen nicht. Das war für mich eine unglaubliche Überwindung. Und ich war bei diesen Castings schlecht, weil ich mir so einen wahnsinnigen Druck gemacht habe. Und dann habe ich mir einen Coach genommen und habe mit ihr das so erarbeitet, dass ich nicht mehr diesen Überdruck hatte, performen zu müssen, sondern mich zurückzulehnen und zu sagen, was ich habe, ist was. Und das dürft ihr anschauen. Und ich mache euch die Tür auf und nehme es an.
Sie spielt an der Seite von Juliette Binoche, Pierce Brosnan und Morgan Freeman. Seit 12 Jahren hat sie auch eine eigene Produktionsfirma, mit der sie ganz bewusst Frauen im Filmgeschäft fördert. Der Regisseurin Nora Finkscheid ermöglicht sie so nach deren Überraschungserfolg Systemsprenger ein Hollywood-Debüt. Auch das ist Teil des Lebenswerks von Veronika Ferres, für das sie vergangenes Jahr mit dem Ehrenpreis des Bayerischen Filmpreises ausgezeichnet wurde.
Ich nehme diesen Preis stellvertretend für alle Frauen entgegen, die sich unterstützen und die sich gegenseitig zu Hochleistungen motivieren.
Das sagt das Geburtstagskind Veronika Ferres. Die Schauspielerin wird heute 60 Jahre alt und Simon Emmerlich hat ihr gratuliert. Das Wetter für Berlin und Brandenburg, Adlershof 18, Rüdersdorf 20 Grad, 22 Grad könnte es heute maximal werden. In den nächsten Stunden kommt Regen auf, später auch Schauer und Gewitter. In der Nacht zieht der Regen dann weiter Richtung Osten ab, dann geht's runter auf 12 bis 10 Grad. Ja, morgen dann mal trocken, mehr Sonne bei höchstens 21 Grad und dann endlich kommt der Wetterwechsel. Sommer ist in Sicht, viel Sonne, höhere Temperaturen bis 25 Grad ab Donnerstag und später Richtung Wochenende dann bis zu 30 Grad.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Und den hat Birgit Röhricht.
Vorsicht bitte. Auf der B5 Berlin Richtung Nauen zwischen Döberitzer Heide und der A10 befindet sich eine ungesicherte Unfallstelle. A10 westlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Havelland Stau zwischen Dreieck Werder und Leest. Es sind 45 Minuten, die es länger dauert. In der Gegenrichtung zwischen Potsdam Nord und Fürm hier sind es 30 Minuten mehr. A11 Stettin Richtung Berlin zwischen Pfingsberg und Joachimsthal Behinderungen nach einem Unfall. A15 Forst Richtung Dreieck Spreewald zwischen Boblitz und Dreieck Spreewald plus 20. A20 Richtung Rostock zwischen Straßburg und Neubrandenburg Ost. Wegen Bauarbeiten ist die Straße gesperrt. Stadtverkehr Berlin, Sie brauchen Geduld. Stadtring in beiden Richtungen zwischen Detmolder Straße und Dreieck Charlottenburg.
Die Zeit jetzt 14 Uhr.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Im Studio Bernhard Kempf. Ja, eigentlich sollte das heute ein ganz normaler Schultag werden. Heute Morgen an einem Gymnasium im österreichischen Graz. Doch dann fielen plötzlich Schüsse. Panik brach aus. Am Ende viele Tote und Verletzte. Ist das Thema in den Nachrichten mit Birgit Röhricht.
Bei Schüssen an einer Schule in Graz in Österreich sind nach neuen Angaben mindestens 10 Menschen getötet worden. Darunter ist auch der mutmaßliche Schütze. Die Polizei geht von einem Einzeltäter aus. Wolfgang Fechtel.
Sein Motiv wird noch untersucht. Boulevardmedien vermuten einen ehemaligen Schüler. Probleme mit Mobbing werden genannt. Die Salzburger Nachrichten berichten von 2 Schusswaffen, eine Pistole, eine Schrotflinte. Beide habe der mutmaßliche Täter offenbar legal besessen. Die Schule ist inzwischen evakuiert, die Lage sicher, sagt die Polizei. Schülerinnen und Schüler werden in einer nahegelegenen Halle von Kriseninterventionsteams betreut. Eltern, Angehörige ebenfalls. Die Grazer Bürgermeisterin spricht von einer Tragödie. Noch unklar ist die Zahl der Verletzten. 30 könnten es sein, heißt es, einige auch schwer verletzt. Nicht ausgeschlossen deshalb, dass die Zahl der Toten weiter steigen könnte.
Die Zahl der politisch motivierten Straftaten in Deutschland ist im vergangenen Jahr deutlich gestiegen. Das geht aus dem Bericht des Verfassungsschutzes hervor, den Innenminister Dobrindt am Vormittag vorgestellt hat. Demnach wurden knapp 38.000 Straftaten mit rechtsextremistischem Hintergrund gezählt, ein Anstieg um rund 47%. Die Zahl der linksextremistisch motivierten Straftaten stieg laut Dobrindt um etwa 38% auf knapp 6.000 Straftaten. Vor dem Hintergrund des Nahostkonfliktes gab es zudem eine Vielzahl von israelfeindlichen Straftaten und antisemitischer Hetze. Protestschwerpunkt war dabei Berlin. Das House of Games in Berlin soll ab 2026 im Quartier Lux nahe der Warschauer Straße eröffnet werden. Das hat Berlins regierender Bürgermeister Wegner heute bei der Vorstellung der Pläne offiziell bekannt gegeben. Mit dem House of Games soll die Bundeshauptstadt der zentrale Anlaufort der Berliner und deutschen Gaming-Szene werden. Wegner unterstrich, dass so ein Projekt bis jetzt weder in Deutschland noch in der Welt existiere. Das House of Games sei einzigartig wie Berlin und werde der Computerspielbranche Rückenwind geben. Davon sei er überzeugt, betonte der CDU-Politiker. Im vergangenen Jahr sind mehr Menschen in Deutschland eingebürgert worden als jemals zuvor, wie das Statistische